Ja, Sie haben schon mitbekommen, ich könnte mich jetzt den Abend über mit der Frau Schalk auch nett unterhalten und Sie einfach draußen lassen von dem Gespräch. Aber dafür haben wir den Abend ja nicht angesetzt. Erstmal herzlich willkommen, verehrte Damen, werte Herren, zu unserem, glaube ich, fünften Abend in der Vortragsreihe. Philosophische Grundbegriffe. Diesmal haben wir ein bisschen eine andere Perspektive. Nicht so sehr die rein theoretische. Wir haben heute jemanden, der uns auch etwas zu erzählen weiß und aus einem Roman etwas berichtet. Asta Scheib ist Schriftstellerin, hat ihren Weg ins Schreiben, denke ich, über die Tätigkeit der Journalistin, der Redakteurin gefunden und schreibt seit vielen Jahren erfolgreich und noch erfolgreicher, als ich es dachte, Romane, insbesondere historische Romane, hat mir gerade erzählen lassen, dass eine Biografie in Romanform in Deutschland die Auflage von über 300.000 verkauften Exemplaren erreicht hat. Ich habe vorher ein Seminar gehabt und habe die Studenten gefragt, ob sie wissen, was denn ein Roman in Deutschland im Durchschnitt an Auflage erzielt. Und da meinte ein Student, so 60.000 vielleicht. Dann habe ich gesagt, das wird den Autor wahrscheinlich sehr freuen und den Verleger auch. Sie dürfen davon ausgehen, dass die meisten Romane, die an den Buchmesse in Leipzig oder in Frankfurt als Novitäten vorgestellt werden, dass die über 1.000-2.000 verkaufte Exemplare nicht hinauskommen.
Stimmt, ja.
Und wenn dann ein Buch 300.000 und mehr Leser findet in Deutschland, dann ist das schon ein riesiger Erfolg. Um dieses Buch geht es allerdings nicht in einem heutigen Abend, sondern unter dem Stichwort, unter dem Begriff Verbrechen, wird Frau Scheib uns heute aus ihrem jüngsten Roman, der im Herbst erschienen ist, Teile vorstellen und sich dem Begriff des Verbrechens nähern. Dieser Roman heißt Frost und Sonne und ist bei Hoffmann und Campe erschienen. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute zu Gehör bekommen. Viel Vergnügen und herzlichen Dank, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Herr Professor Friedrich. Ich hoffe, Sie können mich alle verstehen. Ist das okay? Danke. Also ich habe mir vorgenommen für heute, mich mit einer Analyse des Verbrechens zu beschäftigen. Und zwar tue ich das als Romanautorin, denn ich habe in meinem neuesten Roman, der heißt Frost und Sonne, ich weiß nicht, ob Sie sehen können bis da hinten, aber wenn es Sie interessiert, können Sie auch nachher anschauen, es ist ein hübscher junger Mann drauf. Also dieser Roman setzt sich mit dem Mord an Grigori Jefimowitsch Rasputin auseinander, der von dem jungen Fürsten Felix Jussupow, der auf dem Cover zu sehen ist, ermordet wurde. Jussupow war nicht der einzige Mörder, er hat ihn nicht alleine umgebracht, noch vier Freunde aus dem Hochadel halfen ihm dabei. Natürlich war die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ich habe in einer Ausstellung in München, die Ausstellung hieß Fabergé versus Cartier und diese beiden Hofjuweliere wetteiferten am Hof des Zaren um die Gunst eben der Zarenfamilie und das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man weiß, wie wahnsinnig reich diese Leute waren, also unvorstellbar reich und genauso unvorstellbar verschwendungssüchtig. Und so machten dann diese beiden Hofjuweliere einander Konkurrenz und in der Ausstellung waren sehr viele Exponate, vor allen Dingen von diesen Fabergé-Eiern zu sehen und wo jedes einzelne Ei Unsummen gekostet hat. Und ich sah in dieser Ausstellung auch ein großes Gemälde, das war die Fürstin Sinaida Jussupova. Und da hat es bei mir eben gerattert im Kopf. Da ist mir eben eingefallen, Jussupov, Rasputin-Mörder. Und ich habe mir überlegt, wie ist das, wie kann das angehen in einer Familie, die kultiviert ist, die dem schönen, wahren, hohen sich verpflichtet fühlt. Dafür waren die Jusupovs bekannt, die das erste Theater in Russland in ihrem Palast erbaut hatten. Wie kann das angehen, dass in einer solchen Familie ein junger Mann sich anschickt, einen anderen Menschen zu ermorden? Und die Familie steht auch mehr oder weniger hinter ihm. Und dann habe ich eben begonnen zu recherchieren. Und für heute, es muss ja auch ein bisschen Theorie sein, habe ich mir Anregungen geholt bei einem Professor für forensische Psychiatrie. Das ist der Wilfried Rasch, ein sehr berühmter Forensiker. Der hat sich nämlich auch mit dem Verbrechen auseinandergesetzt. Und ein paar seiner Gedanken möchte ich Ihnen doch nahebringen. Und dann beschäftigen wir uns mit meinen eigenen Gedanken zum Thema. Erklärungen für Verbrechen. Bei der Erklärung des Phänomens Verbrechen konkurrieren Ansätze, die auf das Verhalten eines Individuums bezogen sind, mit solchen, die auf die gesellschaftlichen Aspekte kriminellen Verhaltens abheben. Das Interesse von Jurisprudenz und der von ihr eventuell zu Rate gezogenen Psychologie und Psychiatrie ist auf das Individuum gerichtet. Es ist der Einzelne, dessen Handeln, Motivation und Schuldfähigkeit zu beurteilen sind, selbst wenn er in Gemeinschaft mit anderen gehandelt hat. Das war genau meine Frage. Dies ist eine Ursache dafür, dass die meisten kriminologischen Erklärungsansätze in psychologischen Theorien münden, auch wenn eine gesellschaftswissenschaftliche Orientierung geltend gemacht wird. Für den Verhaltenswissenschaftler, der sich um Einsichten in die Bedingungen kriminellen Handels bemüht, sind drei grundlegende Voraussetzungen nicht aus dem Auge zu verlieren. Kriminalität ist ein soziales Phänomen. Damit ist gesagt, dass ein einzelner, für sich allein lebender Mensch nicht kriminell werden kann. Und Jusupov hätte den Mord alleine auch nicht begangen, dessen bin ich sicher. Kriminalität ist ein Verstoß gegen Normen, die sich in einer Gruppe von Menschen gebildet haben, um deren Zusammenleben zu ermöglichen. Stets bedarf es des anderen, damit es Opfer, Ankläger, Angeklagte und Richter gibt. Alle Lebensphänomene zeigen unzählige Varianten. Abweichungen von den geltenden Verhaltensnormen liegen daher innerhalb der Erwartung. In diesem Sinn ist Kriminalität normal. Es ist keine Gesellschaft vorstellbar, in der absolut uniformes Verhalten dauerhaft verwirklicht bzw. erzwungen werden könnte. Normabweichungen werden, sofern sie eine Wirkung als schwer erfahren, als Kriminalität bekämpft. Bis zu einem gewissen Schweregrad werden sie toleriert oder bloß als Sittenverstoß gewertet. Zum Teil sind sie Ausdruck gesellschaftlichen Wandels, das heißt von Innovation, und erhalten nach einiger Zeit selbst den Rang verbindlicher Normen, wenn Sie an Kriege denken. Jedes menschliche Verhalten kann zumindest theoretisch unter den Bedingungen entsprechender Normen als kriminell definiert werden. Umgekehrt kann ein Verhalten, das als natürliches Verbrechen imponiert, dieses Charakters unter anderen Definitionen völlig entkleidet werden. Schwerste Gewalttaten, die Leben, Gesundheit und Sachwerte zerstören und beim Opfer unendliches Leid verursachen, gelten innerhalb eines anderen Bezugsrahmens als auszeichnungswürdige Heldentaten. Rasch hat noch eine andere sehr interessante Theorie, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte, nur ganz kurz. Die funktional-gesellschaftliche Perspektive des Verbrechens. Man stelle sich vor, es gäbe keine Verbrechen. Man stelle sich weiter vor, die Utopie ist Wahrheit geworden. Die Menschen haben ein anderes Verständnis ihres gemeinschaftlichen Lebens entwickelt. Vielleicht haben sie genug Toleranz gewonnen und sind nicht mehr geneigt, den Abweichler als kriminell zu brandmarken und zu bestrafen. Vielleicht sind Normverstöße in den Bereichen, die heute Hauptformen und schwerste Formen der Kriminalität ausmachen, geschwunden. Zum Beispiel könnte der fetischistisch hochgehaltene Wert Eigentum in einer Welt des Überflusses an Ansehen verlieren. Gewaltanwendung könnte seine offizielle Billigung verlieren, würde nicht mehr tradiert und käme allenfalls als kaum verständliches Symptom kindlicher Unreife vor. Schließlich ist denkbar, dass dank anderer Erziehungspraktiken und einer gewandelten Grundeinstellung zur Sexualität Übergriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung verschwinden. Bezogen auf die jetzige geschichtliche Situation wäre das Einsetzen von Kriminalitätslosigkeit oder auch nur ein erheblicher Rückgang von Verbrechen einer gesellschaftlichen Katastrophe gleichzusetzen. Das Verschwinden von Verbrechen und Verbrechern würde nicht nur unzählige Menschen arbeits- und brotlos machen, die von der Bekämpfung oder der Verhinderung von Kriminalität leben, sondern das ganze Leben wäre um eine wesentliche Dimension verarmt. Mit dem Realphänomen Verbrechen verschwindet auch seine allabendliche Wiederkehr im Fernsehkrimi. Lassen sich nicht mehr Zeitungsspalten mit der Schilderung empörender Ereignisse füllen, wird die Kriminalstory zum Märchen. Durch unzulässige Verallgemeinerung ist auch die Sündenbock-Theorie gekennzeichnet, die mit der Annahme übereinstimmt, dass die Gesellschaft bestrebt ist, eine Gruppe als asoziale oder kriminelle auszugliedern. Zwischen Theorie und Wirklichkeit besteht eine enorme Kluft. Kennt man die komplizierte und vielschichtige Entwicklungsgeschichte von Tätern, die schwere, triebbedingte Delikte begangen haben, ist es unmöglich, der Auffassung zu folgen, dass lediglich Triebwünsche ausgelebt wurden, die auch die Majorität bei sich empfindet, aber sich nicht auszuleben gestattet. Das Erleben und Erleiden des Durchschnittsbürgers liegt weit außerhalb jener speziellen Verläufe und Handlungen, deren Bekanntwerden als abscheuliche Verbrechen selbstgerechte Empörung erregt. Diese Sündenbock-Theorie, von der Rush spricht, wurde in voller Gänze auf Rasputin angewendet. Ich möchte Ihnen daher zunächst meine Gedanken zu meinem Stoff vorstellen. Die Jusupovs hatten im Russischen Reich über Jahrhunderte einen außerordentlich hohen Rang inne. Sie besaßen ungeheure Reichtümer. Ende des 19. Jahrhunderts galten sie als die reichsten Leute von Russland, wenn nicht gar von ganz Europa, und waren sämtlichen regierenden Häusern Europas verwandtschaftlich oder freundschaftlich verbunden. Der einzige Sohn und Erbe, Fürst Felix Felixowitsch Jusupow, Graf Sumarokow Elston, so hieß er mit ganzem Namen, ein ungewöhnlich attraktiver junger Mann, hegt den Plan, Grigori Jefimowitsch Rasputin zu ermorden, einen Wunderheiler, der großen politisch schädlichen Einfluss auf den Zaren Nikolai II. Hatte. Zumindest in den Augen der adligen Hofschranzen, Beamten und Minister, die ihren eigenen Einfluss schwinden sahen. Auf der Ebene seines rationalen Bewusstseins begreift Felix diesen Plan als politischen, revolutionären Akt, der zur Befreiung Russlands beitragen müsse. Auf einer tieferen, emotionalen Ebene allerdings ist der Mord für Felix Jussupow auch ein Akt der Befreiung von seinem Begehren, das ihn immer wieder in die Arme Rasputins treibt, dessen Liebhaber er ist, obwohl ihn vor ihm ekelt. Diese ungeliebte Liebe versperrt ihm auch den Weg zu Großfürstin Irina, der jungen Nichte des Zaren. Felix' erotische Freundschaft mit dem jungen Großfürsten Dmitri Pavlovich Romanow ist die fatale Beziehung zu Rasputin ebenfalls im Wege. Felix Jussupow, wie ich schon sagte, plant den Mord gemeinsam mit 4 Freunden, die alle höchst unterschiedliche Motive haben. Anschläge hat es genug gegeben auf den heiligen Mann, doch diesmal muss es gelingen. Weiterer Hintergrund der Tat ist die spezifisch dekadente Atmosphäre des damaligen Russland, die das Phänomen Rasputin und seinen Erfolg ermöglicht hat. In St. Petersburg war das Laster in jeder Form zu Hause und gleichzeitig erlebte es eine Blütezeit der russischen Kultur. Die Menschen hatten mehr oder weniger das Gefühl, dass die Weltgesetze außer Kraft getreten seien. Man hielt Seancen ab und beschwor die Geister Verstorbener. Die Wahrnehmungen des gesunden Menschenverstandes schienen ihre Bedeutung verloren zu haben. Besonders die Poesie wähnte sich auf dem Höhepunkt der Geschichte. Anna Achmatowa, Alexander Blok, Ossip Mandelstam und viele andere lasen ihre Gedichte, die der neu aufgekommene Akmeismus ihnen diktierte. Das Leben am russischen Zarenhof war weit entfernt von den Bestrebungen der intellektuellen Elite. Doch die geistigen Tendenzen der Zeit machten auch vor dem Zarenhof nicht Halt. Religiöse Diskussionen projizierte man auf Rasputin. Ihm unterstellte man haltlose Orgien mit Damen der Halbwelt oder mit Gattinnen von Beamten, die zu allem bereit waren, um ihren Männern eine Karriere zu verschaffen. Die Behauptungen, Rasputin habe auch zu den Schlafzimmern der Zarin und ihrer Töchter Zugang gehabt, waren übelste Verleumdung. Doch sie wurden in St. Petersburg systematisch verbreitet, um die Zarenfamilie in Verruf zu bringen. Doch der Wunderheiler, der den Zaren Papa und die Zarin Mama nennen durfte, war durch keine Intrige, keine Verleumdung vom Zarenhof zu vertreiben. Im Gegenteil, wer Rasputin in den Augen des Zaren oder der Zarin herabsetzen wollte, verlor die Gunst des Hofes. Rasputin hatte im Alter von 33 Jahren sein Dorf verlassen und war als Pilger zu Klöstern und heiligen Städten gezogen. Auf diesen Reisen hat er sich bei sibirischen Schamanen gebildet, die seine Begabung erkannten und ihm sogar ihre Nachfolge anboten. Im Umkreis dieser Schamanen durchlief er eine harte Lehre, die ihm unvorstellbare körperliche Disziplin abverlangten. Auch in die geistige Dimension des Schamanentums, die von der körperlichen nicht zu trennen ist, übte er sich ein. Er war geistig rege, argumentierte geschickt in Diskussionen und trieb oft professionelle Theologen in die Enge. Seine wichtigste Waffe war seine Kraft zu heilen, an die er selber bedingungslos glaubte. Er konnte Krankheiten heilen, an denen erfahrene Ärzte verzweifelten. So war er der Einzige, der die Blutungen und Schmerzen des Thronfolgers Alexei stillen konnte, dessen Krankheit, die Hämophilie, also Bluterkrankheit, sorgsam vor der Bevölkerung verborgen wurde. Daher war es für die Außenwelt unerklärlich, wieso Rasputin einen derart großen Einfluss auf die Zarenfamilie hatte. Und daher kam natürlich auch der Hass. Felix Jussupow und Rasputin, sie gehören beide zu jener russischen Epoche, in der vielen das Unmögliche greifbar nahe vorkam, während die Realität als das Wirkungsfeld rätselhafter Schicksalsmächte erschien, denen man sich nur unterwerfen konnte. Nach dem Mord an Rasputin waren die Menschen in Russland ein paar Jahrzehnte lang damit beschäftigt, sich gegenseitig auszurotten. Auf den übrig gebliebenen lastet die Weltgeschichte von heute mit großer Macht. Und die unbegreifliche Weltabgewandtheit am letzten Zarenhof kann man heute kaum noch verstehen. Und nun möchte ich Sie mit meinen beiden Protagonisten bekannt machen. Grigori Jefimowitsch Rasputin wusste, dass er sich von seiner Familie mit jedem Tag mehr entfernte. Es war aber nicht so, dass er Praskowja, seine Frau, und die Kinder weniger liebte als früher. Nein, in ihm war eine Unruhe, so dass er manchmal zum Himmel emporblickte und sich fragte, ob es vielleicht der Neumond war, der ihm Streiche spielte. Er redete in seinen Träumen in einer Sprache, die es gar nicht gab. Und wenn er sich daran erinnern wollte, kam nur Unsinn heraus. Praskowja entging die Unruhe und die Rastlosigkeit ihres Mannes nicht. Sie hatte keine Erklärung dafür, dass Grigori immer seltener daheim war. Vielleicht hing das ja mit den Blättern zusammen, aus denen Grigori in großer Heimlichtuerei ein Buch zusammengeklebt hatte. Praskowja hatte immer das Haus danach abgesucht, wenn Grigori nicht daheim war. Und einmal hatte der sein Heiligtum tatsächlich am Ofen liegen lassen. Doch Praskowja konnte nichts damit anfangen. Sie waren natürlich Analphabeten. Sie wusste nur, dass Grigori auf den Bahnhöfen und Schiffsanlegeplätzen zum Volk predigte. Und es kamen immer mehr Leute, die ihm zuhörten. Sie konnte es nicht fassen. Was hatte Grigori Jefimowitsch zu sagen? Worüber und warum sprach er? Was sollte das? Schließlich wusste sie, dass auch ihr Mann kaum lesen und nur fehlerhaft schreiben konnte. Doch irgendwie musste er es zustande bringen, dass immer mehr Menschen ihm zuhören wollten. Grigori dagegen war klar, dass es kein richtiges Buch war, das sein neues Leben begründet hatte. Es war nur das Überbleibsel davon, genau genommen 11 lose Seiten, die Grigori am Bahndamm unweit von Pakrovskoje, seinem Heimatort, aufgelesen und aus Neugierde in die Tasche gesteckt hatte. Als er am Abend seinen Mantel auszog, spürte er die sperrigen Blätter und versuchte beim Licht einer Kerze mühsam ein paar Zeilen zu entziffern. Bald kam er nicht mehr los von dem, was er da las, und bis er endlich Buchstaben an Buchstaben gefügt hatte, war seine Kerze heruntergebrannt. Beim Aufwachen am nächsten Morgen kreisten die Worte schon in seinem Kopf und er richtete sich auf, rieb seine Augen und machte sich wieder an seine Lektüre. Er kümmerte sich nicht um Praskowjas Grütze, vergaß sogar seinen geliebten Tee vorsichtig zu schlürfen, sodass er sich die Zunge verbrannte. Dennoch las er weiter: Baue nicht auf deine eigene Gerechtigkeit und lass dich nicht ein Ding bereuen, das vorbei ist. Und übe Enthaltsamkeit von der Zunge und von dem Bauch. Grigori verstand so einigermaßen, was das Buch ihm sagte, und er verstand es auch wieder nicht. Aber er begriff, dass es den meisten Menschen, die er kannte, genauso gehen würde wie ihm, der er gepackt und erhoben und beglückt war, weil er etwas Kostbares erfahren hatte. In den nächsten Wochen trat Grigori nichts anderes, als sein Buch gründlich zu studieren. Ja, er nannte seinen zufälligen Fund inzwischen mein Buch, denn er hatte die einzelnen Blätter sorgsam nach den Seitenzahlen zusammengestellt, mittels eines Lederbandes einen Buchrücken fabriziert und für das Ganze einen Umschlag aus Leinen gefertigt. Das alles erledigte er im Schuppen, weil er aus einem unbestimmten Gefühl heraus niemandem etwas sagen oder gar zeigen wollte von seiner neuen Welt. Dass sich ihm durch sein Buch eine neue Welt eröffnete, daran hatte Grigori keinen Zweifel. Den Leuten von Pokrowskoje konnte er damit nicht imponieren, das schien Grigori klar. Ihre Hirne waren besetzt von dem Gedanken, dass seine Familie es nicht wert war, im Dorf zu wohnen, dass sie alle nichts taugten, obwohl Grigori und die Seinen sich keiner Schuld bewusst waren. Was konnten sie dafür, wenn der Alte, also Grigoris Vater, einen schlechten Ruf hatte? Konnte er etwas dafür? Er hatte wegen seiner Diebstähle jedenfalls noch vor keinem Gericht gestanden. Nichts war bewiesen. Und was seine Gier nach Frauen anging, gab es wenige Familien auf dem Land, wo die Großväter und Väter sich nicht über die Frauen und die jungen Mädchen hermachten. Dass Grigori außer frisch gebrühtem Tee den Wodka liebte, das gab er zu. Trotzdem hatte er noch nicht im Schlamm vor seinem Haus gelegen, wie gewisse andere Leute. Selbst der Starosta, der Bürgermeister, hatte trotz seines Alters und seiner Stellung noch nicht gelernt, wann er mit dem Saufen aufhören musste. Grigori hatte ihn schon öfter aus dem Morast gezogen. Dazu brauchte es Kraft, denn der Starosta wollte nicht einsehen, warum er nicht im Dreck weiterschlafen durfte. Und meist lagen seine Helfer schließlich auch im Schlamm. Daher gab es besonders zur Winterszeit in Pokrowskoje wenige Männer, die in der Nacht noch fähig waren, Gestrandete heimzuschleppen. Grigori vertrug mehr als alle anderen und als barmherziger Samariter war er den Frauen gerade gut genug. Also, kein Wort in Pokrowskoje. Grigori wollte mehr von seinem Leben als nur diesen Ort, in dem er lebenslang als der Sohn eines Pferdediebs gelten würde. Er sagte Praskowja, dass er auf eine lange Reise gehen müsse. Sie solle auf die Kinder aufpassen und im Übrigen fest daran glauben, dass er zurückkommen werde. Praskowja hatte sich daran gewöhnt, dass ihr Grigori anders war als die anderen Ehemänner des Ortes. Er hatte sie noch nie geschlagen. Wenn sie ein Anliegen hatte, hörte er ihr zu. Fühlte sie sich krank und schlapp, kochte er ihr Tee und bereitete die Grütze für das Essen selber zu. Irgendetwas war verkehrt an Grigori. Doch dieses Verkehrte bedeutete für sie ein gutes Leben, jedenfalls das Beste, das sie je gehabt hatte. Daher vertraute sie Grigori und ließ ihn ziehen, obwohl er ihr Ein und Alles war. Grigori, der inzwischen sein Buch auswendig kannte, hatte seine Botschaften während langer, einsamer Märsche immer wieder laut vor sich hingepredigt. Laut deshalb, weil er eine Stimme hören musste, um sich nicht allzu weit von sich selbst zu entfernen, um nicht verrückt zu werden. Mit seinen herausgebrüllten Predigten füllte er seinen Kopf an, damit kein Platz darin blieb zum Verrücktwerden. Von Zeit zu Zeit traf er Wanderer, gleich ihm, die Botschaften aus der Bibel verkündeten oder Psalmen deklamierten. Grigori bemerkte, dass diese Wanderprediger bei den Menschen, die ihnen begegneten, ein hohes Ansehen hatten. Sie waren offenbar der Inbegriff des Heiligen. Ohne Ausnahme trugen sie ihr Haar schulterlang und der Bart fiel ihnen bis auf die Brust. Es erstaunte Grigori, dass eigentlich jeder normale Wanderer oder die Einwohner kleiner Flecken ihnen mit einer gewissen Ehrfurcht begegneten. Eines Tages, als ein wohlhabender Bauer ihn und zwei Wanderprediger ins Haus einlud, wo man ihnen zu essen gab, beobachtete er, dass die beiden Wandermönche viel mehr und bessere Brocken zu essen bekamen als er selber. Da fuhr es ihm durch den Kopf, dass er sich damit nicht länger zufrieden geben sollte, da er genauso gut predigen könne wie seine beiden Weggenossen, deren Auftritt er zweimal miterlebt und eher schwach gefunden hatte. Was diese beiden zu sagen hatten, war in seinen Augen banal. Ihm selber hatten schon viel mehr Leute zugehört und nachher waren sie zu ihm gekommen und hatten sich bedankt. An diesem Tag ernannte er sich entschlossen, selber zum Pilgerer, zu einem der Leute Gottes, die im Land von Kloster zu Kloster, von Gutshaus zu Gutshaus wanderten. Grigori wusste, dass die Leute Gottes auf den Landgütern gerne gesehen waren, dass sie sogar von Fürstinnen bewirtet wurden, die sie wie Freunde aufnahmen. Dort musste einer wie er doch auch noch Platz haben, dachte Grigori, und als äußeres Zeichen wollte er sich Haare und Bart wachsen lassen und sie besonders pflegen. Er trennte sich von den zwei Wandermönchen, machte sich allein auf den Weg und erreichte nach zwei Tagesmärschen das nächste Landgut. Er hatte Glück, traf auf dem letzten Teil seiner Wegstrecke Piotr, einen alten Pilger, der fast am Verdursten war, denn der Tag war sonnig und am Mittag sehr heiß. Grigori gab dem Alten seine Wasserflasche, ließ ihn ausgiebig trinken, denn er wusste, das Gut konnte nicht mehr weit entfernt sein. Piotrs elend aussehendes Gesicht mit dem weißen Vollbart belebte sich schnell. Seine braun gebrannten Wangen sahen aus wie kleine Äpfelchen. Er schloss Grigori so herzlich in seine Arme, als wäre er sein Sohn, den er eine Ewigkeit lang nicht gesehen hatte. Piotr wollte offenbar nicht mehr vom Leben, als durch das Land zu wandern, in den Klöstern zu beten und auf den Gütern einer gnädigen Herrin die Hand küssen. Wenn er dort andere Pilger traf und beköstigt wurde, war er zufrieden. Diese Form seines Lebens beruhigte offenbar seine Seele, denn Piotr strahlte eine tiefe, wortlose Frömmigkeit aus, von der viele Menschen angezogen wurden. Grigori jedoch wollte mehr. Sein neuer Lebensentwurf, der sich gerade abzeichnete, erstaunte ihn nicht nur jeden Tag neu, er weckte in ihm auch immer größere Hoffnungen. Besonders groß war die Hoffnung, dass es ihm als Prediger gelingen werde, die Menschen zu beeindrucken. Und er sagte Piotr, dass er zu den Leuten des Gutes sprechen wolle. Piotr gelang es, außer den Pilgern, die nach ihnen eingetroffen waren, noch Dienstleute, Gärtner und den Verwalter zu versammeln. Und dann begann Grigori, die Worte des Buches vorzutragen, wie er sie auf seinen Wanderungen zu Predigten geübt hatte. Er verlieh seiner Predigt das Auf und Ab seines Weges, den Jubel des Morgens, das Geheimnis des anbrechenden Tages und die Traurigkeit der Nacht. Die Menschen hörten ihm zu, denn er hatte ihnen gesagt, dass er nur sehr wenig lesen und schreiben könne, dass seine Worte ihm direkt von Gott gegeben worden seien und nicht den Umweg machen müssten über die Lehren der Priester oder Patriarchen. Sie glaubten ihm das gerne, denn wer die Quelle kennt, trinkt nicht aus dem Krug. Und sie hatten schließlich auch einen Zaren, dem seine Macht direkt von Gott gegeben war. Vielleicht geschah das bei einem Pilger genauso. Wer wusste das schon? Es war Grigori klar, dass er nicht die Wahrheit sagte. Aber das störte ihn keineswegs. Was war das schließlich, die Wahrheit? Mit Sicherheit nichts für einen Muschik wie ihn. Außerdem hatte er sich den Text seines Buches inzwischen so gründlich angeeignet, dass er ihn für sein Eigentum hielt und sich selber für einen Staretz, einen heiligen Mann. Jawohl, das war er, ein heiliger Mann. Grigori sagte es sich immer wieder vor. Leichtgläubig war er noch nie gewesen, auch nicht sich selber gegenüber. Doch inzwischen konnte er sich in seinen Rhythmus, das Auf und Ab seiner Stimme derart hineinsteigern, dass er die Zuhörer kaum mehr wahrnahm. Er hatte auch nicht bemerkt, dass die Herrin des Gutes sich unter seine Zuhörer gemischt hatte. Doch nach seinem Vortrag bat sie ihn ins Haus, ließ ihm ein Bad richten und gab ihm so gute Kleidungsstücke, wie er sie noch nie gesehen hatte. Der Starosta, der gewählte Älteste, der erste Mann im Dorfe Pakrovskoje, machte sich eines Tages auf den Weg, um Grigori Jefimowitsch predigen zu hören. Es war die reine Neugier, die ihn trieb, denn er hatte Grigori immer für denselben Nichtsnutz gehalten wie seinen Vater, obwohl er genau wusste, dass die beiden eigenhändig ihr Haus erbaut hatten, schöner und reicher als seines. Der Starosta konnte Grigori und seinen Vater einfach nicht leiden, weil sie tüchtiger waren als er. Und Grigori war allen Männern im Dorf über, weil er stark war und der Wodka ihm offenbar nichts ausmachte. Grigori hatte ihn, den Starosta, schon oft schwach gesehen. Ihm war einfach nicht beizukommen. Und nun hatten ihm in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Leute berichtet, dass aus dem Dorf Pakrovskoje ein heiliger Mann gekommen sei, ein Mönch, der wunderbare Dinge predige. Und der Starosta traute zunächst seinen Ohren nicht. Irgendwann ließ er seinen Pferdewagen anspannen und dann machte er sich brummend und scheltend auf den Weg, überzeugt, dass es sich um einen Irrtum handle und dass er seine Zeit vertue. Schließlich, als er schon in der Nähe der Stadt Tobolsk angekommen war und sich voller Verdruss fragte, ob er nicht lieber umkehren solle, sah er eine große Schar von Menschen an einer Schiffslände und mitten unter ihnen, auf einem Tisch stehend, Grigori Jefimowitsch Rasputin aus Pakrovskoje. Er stand da, als habe er schon immer dort gestanden, und er predigte zu den Menschen, stand ihnen aber auch Rede und Antwort, wenn sie Fragen hatten. Der Starosta blinzelte kräftig, er konnte immer noch nicht glauben, was er da sah. Doch dann schirrte er sein Pferd aus, gab ihm zu fressen und zu saufen und schob sich entschlossen durch die Menge. Dies Schauspiel wollte er genau in Augenschein nehmen, notfalls befühlen. Und er sah Grigori in einer reinen Bluse. Seine ebenso sauberen Hosen steckten in Lederstiefeln, die so elegant waren, dass der Starosta seine eigenen klobigen Kähne sofort wegwerfen wollte. Und kein Zweifel, der ganze Grigori hatte gebadet, auch sein langes Haar und der Bart waren gepflegt. Der Starosta überlegte, wann er Grigori zuletzt gesehen hatte. Das musste eine Ewigkeit her sein. Wie sonst hätte aus dem stets nachlässig gekleideten Grigori mit seinem Zottelhaar ein solch feiner Herr werden können? Und die Worte, die diesem Herrn mühelos aus dem Mund flossen, die waren unerhört. Jedenfalls redete in Pakrovskoje niemand so. Er, der Starosta zumindest nicht und der Lehrer auch nicht. Nicht einmal der Bischof, als er in Pakrovskoje Station machte auf seiner Durchreise. Nicht einmal der hatte so überzeugend gepredigt wie jetzt Grigori. Es war schier nicht zu fassen. Deshalb boxte der Starosta sich noch ein wenig näher hin zu Grigori. Schließlich war der eine Seele aus seinem Dorf. Grigori stand immer noch ruhig auf dem Tisch. Sein Blick war entweder in die Ferne gerichtet oder er fixierte die Leute mit seinen dunklen, tiefliegenden Augen, von denen der Starosta gar nicht gewusst hatte, dass sie so brennend schauen konnten. Bald war der Dorfälteste ganz gegen seinen Willen fasziniert vom Vortrag Grigoris, der knapp gehalten war, einem aber gehörig ins Gehirn hineinschoss, sodass der Starosta sich schlussendlich auf den Boden setzte und sich möglichst unauffällig betastete, ob mit ihm noch alles seine Richtigkeit habe. Grigori dort oben sagte gerade, »Du brauchst Gott weder hier noch dort zu suchen.« Genau. Du brauchst Gott weder hier noch dort zu suchen. Verstehen Sie mich wieder alle? Danke. Er ist nicht ferner als vor der Tür des Herzens. Da steht er und harrt und wartet, wen er bereit findet, der ihm auftue und ihn einlasse. Du brauchst ihn nicht von weit her herbeizurufen. Er kann es weniger erwarten als du, dass du ihm auftust. Grigori schwieg eine Weile. Er atmete tief durch und sah mit brennenden Augen in die Menge. Einer rief laut, »Väterchen Grigori, ihr habt uns zuletzt vom Loslassen gepredigt. Ich habe die Worte vergessen, aber der Gedanke daran hält mich gefangen. Wirst du es noch einmal wiederholen? Grigori hob seine rechte Hand, streckte Zeige und Mittelfinger in die Höhe, so ungefähr, und erflehte offensichtlich Gottes Hilfe für sein Predigeramt. Nun gibt es etliche Leute, begann er, die lassen die Dinge aus Liebe und achten gar groß die Dinge, die sie gelassen haben. Aber der Mensch, der in Wahrheit erkennt, dass, auch wenn er sich selbst lässt und alle Dinge, dass das dennoch überhaupt nichts ist. Ja, der Mensch, der so lebt, dem sind in Wahrheit alle Dinge zu eigen. Alle Unordnung des inneren und des äußeren Menschen wird geordnet in der Gelassenheit, in der man sich lässt und Gott überlässt. Es war still um Grigori. Auch der Starosta versuchte panisch, sich die Worte Grigoris zu merken, vergebens. Doch immerhin meinte er, es sei heller geworden in seinem Kopf, und er rappelte sich vom Boden auf, überlegte eine Weile, ob er überhaupt zu Grigori hingehen dürfe, denn inzwischen waren viele Menschen um ihn versammelt, einfache Leute, Bauern, aber auch feine Herren und Damen, die ihre leichten Kutschen am Fluss abgestellt hatten. Der Starosta wollte jede Wette eingehen, dass Grigori bei diesen Leuten gebadet hatte. Und seine Kleider hatte er gewiss auch von ihnen geschenkt bekommen, denn solche Dinge konnte man nur in Tobolsk kaufen oder schneidern lassen. Der Starosta war zunächst völlig überrumpelt. Daher wurde er etwas kleinmütig, wenn er daran dachte, wie schlecht er oftmals die Familie Grigoris behandelt hatte. Doch was war zu tun? Dieser Tag war verrückt. Vielleicht war auch er selber nicht mehr normal. Oder Grigori hatte sich durch ein Wunder in einen Engel verwandelt, einen Verkündigungsengel. Und Engel verziehen den Menschen alles. So stand es sicherlich irgendwo geschrieben. Der Starosta drängte sich entschlossen zu Grigori, der ihn überrascht, aber ruhig begrüßte und anhörte. Ich habe geglaubt, sagte der Starosta kühn und enthusiastisch, ich habe geglaubt, du seist ein Nichtsnutz und ein Tagedieb wie dein Vater. Doch seit ich dir heute zugehört habe, weiß ich, dass du direkt von oben gesandt sein musst, denn du kennst dich ja aus wie kein Zweiter. Jetzt mache ich sie mit Felix Jussupow, seinem Bruder Nikolai und seinen Eltern, Felix und Sinaida Jussupowa, bekannt. Sie nahmen das Frühstück wie immer im weißen Salon der Mutter ein. Es war Sonntag. Felix hatte keinen Dienst im Pagenchor und freute sich auf seine Mutter, die er wegen eines anstrengenden Manövers einige Tage nicht gesehen hatte. Die Bediensteten trugen schon duftenden Kaffee und Tee auf. Es roch gut nach frischem Brot. Felix war noch allein im Raum. Er betrachtete die Möbelgarnitur aus Rosenholz, die aus Polstersesseln, einem Sofa und mehreren Tischen bestand, als sähe er sie zum ersten Mal. Die Stoffbezüge mit ihren Ornamenten und Girlanden schimmerten in hellen, kaffeefarbenen Tönen. In denselben Farben war auch die Wandbespannung gehalten. Felix war nach den Tagen im Manöver immer offen für die prachtvolle Einrichtung im elterlichen Palast. Er fühlte sich schon als Kind in den Räumen seiner Mutter am wohlsten. Sie schienen ihm ihren wunderbaren Charakter wiederzuspiegeln, waren das Herz des Palais. Für einen Moment sah Felix sich in dem fast zimmerhohen, ovalen Rokokospiegel aus vergoldetem Stuck, der mit Blüten und Zweigen üppig verziert war. Sein Konterfei gefiel ihm nicht sonderlich, also sah er rasch wieder weg und konzentrierte sich auf die Tasten des kleinen Pianos, auf dem er ein paar weiche Akkorde anschlug. Noch bevor es hinter ihm raschelte, bevor er den leichten Schritt hörte, roch er schon den Duft nach dem Guerlain-Parfüm, das seine Mutter derzeit bevorzugte. Er drehte sich um, nahm die Hand seiner Mutter und legte sie für eine kleine Sekunde an sein Gesicht. Er sah sie an. Sie trug ein einfaches silbergraues Seidenkleid, ein großer Spitzenkragen war über ihrer Brust mit einer Diamantbrosche zusammengerafft. Das Haar hatte sie ganz schlicht in einen Knoten frisiert, was ihr eine besondere Anmut und Noblesse gab. Die Fürstin küsste ihren Sohn auf die Wange, bemerkte, wie blass er sei. »Ist dein Dienst so hart zur Zeit oder treibst du dich herum?«, fragte sie liebevoll lächelnd. »Du hast tiefe Ringe unter den Augen. Was meinst du, Felix?«, wandte sie sich an ihren Mann, der seinen Sohn eher verdrießlich musterte. Felix war also auch nach seinem Vater Felix genannt. Er beschränkte sich bei ihrer ohnehin nur höflichen Frage auf ein »Naja, unser Sohn hat in der Tat schon besser ausgesehen.« Er gab Felix einen Klaps mit der gefalteten Zeitung, die er in der Hand hatte und dann zu den anderen auf einen Tisch legte. Die Herren warteten, bis die Fürstin sich gesetzt hatte und nahmen ebenfalls Platz. Felix trank sofort von dem heißen, starken Kaffee, der ihn sehr belebte. »Wo bleibt nur Nikolai?«, fragte die Fürstin erstaunt. »Er ist doch sonst immer so pünktlich.« »Vielleicht telefoniert er ja noch mit Munja«, sagte Felix etwas mokant, sodass seine Eltern ihn forschend ansahen. Felix lachte. Er hätte sich fast an seinem Kaffee verschluckt und er sagte, dass die Eltern sich keine Sorgen machen sollten. Nikolai muss sicher mal wieder Abbitte leisten, weil er einer anderen zu tief in die Augen gesehen hat. Munja ist ein Engel, eine Rose, völlig makellos. Und sie würde lieber ganz Russland und sich selbst belügen, als zuzugeben, dass Nikolai sich noch von anderen Frauen bestätigen lassen muss, dass er gut aussieht, ebenso gebildet wie kultiviert ist und zu den begehrtesten Junggesellen Petersburgs zählt. Seine Mutter setzte ihre Tasse ab, ohne zu trinken. »Was redest du da?«, sagte sie missbilligend zu Felix. »Nikolai ein Frauenheld und Munja, die das alles beschönigt, um die Form zu wahren, und du findest das auch noch selbstverständlich?« Der Fürst mischte sich ein, sagte, dass Felix allen Grund hätte, seinen Bruder großmütig zu entschuldigen. Schließlich lebt er selber auch ziemlich extravagant. Die Fürstin sah sprachlos von einem zum anderen. Felix nahm sich eine Zigarette, fragte seine Mutter, ob er eine rauchen dürfe. Doch sie sagte strenger als sonst, »Jetzt iss bitte erst einmal etwas. Nur Kaffee und eine Zigarette, das ist doch kein Sonntagsfrühstück. Kein Wunder, dass du so schlecht aussiehst. Und klingle bitte nach Mascha. Sie soll nachsehen, wo Nikolai bleibt. Ich möchte unbedingt von ihm selbst wissen, was die Geschichte mit Munja auf sich hat. Sie ist seine Verlobte. Das kann er doch nicht im Ernst vergessen haben.« Mascha kam, noch ehe Felix geklingelt hatte, und sie meldete, dass zwei Herren am Eingang stünden, die den Fürsten Jussupow sprechen wollten. Felix bat die Dienerin, gleich nach Nikolai zu schauen. Als der Fürst etwas erstaunt hinausging, bat die Fürstin Felix um eine Zigarette. »Ich brauche das jetzt. Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Felix, bitte, du verheimlichst mir doch nichts.« Felix sah seine Mutter an. Sie war klug, vielleicht zu klug für eine Frau. Aber sie ahnte nichts von seiner Entwicklung. Doch früher oder später würde sein Vater mit ihr darüber reden. Denn seine Mutter hatte sehr wohl begriffen, dass ihr Mann mehr wusste als sie. Felix fühlte plötzlich tiefe Scham, obwohl er davon überzeugt war, kein Unrecht zu tun. Was sollte er antworten? Es hätte einer langen Erklärung bedurft, die er sich in diesem Moment nicht zutraute. Er wollte seiner Mutter auf keinen Fall wehtun. Plötzlich sehnte er sich nach seiner Kindheit zurück, wo er keine Geheimnisse ihr gegenüber hatte. Wie viel wusste sein Vater? Wie sollte er dem aufkeimenden Misstrauen seiner Mutter begegnen? Es blieb ihm erspart, zu antworten, weil sein Vater in diesem Moment ins Zimmer zurückkam. Er blieb bei der Tür stehen, als könne er keinen weiteren Schritt mehr gehen. Er steht da wie ein Denkmal, schoss es Felix durch den Kopf. Am liebsten hätte er ihm zugerufen, dass er nicht so finster dreinschauen solle, gar so unglücklich seien sie doch gar nicht. Da hörte er die Stimme des Vaters matt und brüchig. Nikolai ist heute Morgen beim Duell vom Grafen Manteifel erschossen worden. Mit dem Automobil fuhren sie nach einem wortlosen, fluchtartigen Aufbruch zum Petrowski-Park. Felix chauffierte. Sie wollten keine Zeugen. Die Fürstin sprach wie irre die Verse aus Puschkins Eugen Onegin, die sie oft vor Publikum gesprochen hatte. Sie klammerte sich förmlich an jede Silbe. Heute war es für Felix und seinen Vater so, als versuche Sinaida zu entkommen, sich verzweifelt auf die Bühne des Theaters zu flüchten, wo sie irgendwann aufwachen würde aus dem Albtraum, in dem sie sich ja doch befinden musste. Puschkin. Nun tretet an und kalten Blutes, die Waffen noch gesenkt in Ruhe, tun beide Gegner festen Mutes 4 Schritte aufeinander zu. 4 Stufen auf der Todesleiter nur. Felix sah im Rückspiegel, wie sein Vater versuchte, die Mutter in seine Arme zu nehmen, ihren Kopf an seine Schulter zu betten. Doch sie war starr, versuchte mit geschlossenen Augen sich zu sammeln, sich die Verszeilen wie einen Panzer anzulegen, sich zu wappnen gegen das, was auf sie wartete. Ihr Lieblingsdichter hatte dasselbe durchgemacht, was ihr Sohn vor weniger als einer Stunde erlitten hatte. Noch vor einer Stunde war ihr Ältester voller Leben gewesen. Puschkin, erfüllt von der Begeisterung beben, von Feindschaft, Hoffnung, Liebesglut. Dort pulste Leben, heißes Blut. Und jetzt? Sie hatten Nikolai auf weiße Laken gelegt. Sein Mantel war achtlos ins Gras geworfen und lag dort seltsam allein. Felix hob ihn auf und drückte ihn an sich. Der Duft nach Sandelholz gehörte nicht mehr dem jungen, blassen Mann, der mit hochgerecktem Kopf dort im Gras lag und für den er in diesem Moment eine wilde Zärtlichkeit fühlte, wie sie nur die Vergeblichkeit kennt. Sein Bruder. Er hatte so viel Wunderbares an ihm entdeckt, so viel Ähnlichkeit in ihren Wünschen und Bedürfnissen. Felix wusste später nicht mehr, warum er sich gerade in diesem Moment an ihre Verkleidungsphase erinnerte. Als sie gerade aus dem Kindesalter heraus waren, vielleicht 14 und 18, hatten sie heimlich Kleidungsstücke und Hüte der Mutter angezogen, sich mit ihrem Schmuck behängt, hatten sich von einer Freundin Nikolais, die beim Theater arbeitete, schminken lassen und waren dann in ein exklusives Lokal zum Essen gegangen. Sie genossen den Geruch des Puders auf ihrem Gesicht, die bittere Süße des Lippenstifts, den Duft des Parfums in ihren Kleidern. Mehr als alles andere jedoch begeisterten sie die irritierten Blicke der Gäste, die mühsam um Fassung ringenden Ober, die sie trotzdem mit den exquisiten Menüs und dem teuersten Champagner bedienten, weil ihre Kleider und ihr Schmuck so sichtlich kostbar waren, dass es sich bei ihnen nur um Angehörige der höchsten Klasse handeln konnte. Der Mantel seines Bruders fiel Felix aus der Hand und er schreckte auf aus seinen Träumen. Er stand bewegungslos da, begann langsam zu begreifen, dass es Nikolai war, sein Nikolai, der tot im Gras lag. Wie klar, lebendig und grausam war dieses Bild. Felix versuchte krampfhaft noch mehr Bilder und Erinnerungen an den Bruder in sein Gedächtnis zurückzurufen. Vergeblich. Hirn und Herz waren ihm angenagelt in diesem Park. Seine Mutter kniete bei Nikolai, hielt ihn in ihren Armen und küsste ihn wieder und wieder. Der Vater stand aufrecht und blickte sich um, als müsse er seine Familie vor Eindringlingen schützen. Etwas abseits wartete noch der Arzt und machte sich an seinem Koffer zu schaffen. Graf Manteifel und die Sekundanten hatten offenbar das Weite gesucht. In diesem Moment fühlte Felix sich mit seiner Familie vollkommen allein. Und er wusste, sie war nur noch ein Traum aus vergangener Zeit. Er konnte nur noch daran denken, wie unendlich viel sein Bruder ihm bedeutete. Nein, er bedeutete ihm alles. Was war noch von Belang ohne Nikolai? Doch gar nichts. Alles war von nun an vergeblich, sinnlos. Mit jenem seltsamen Interesse, das man alltäglichen Dingen zuwendet, wenn man von einem schrecklichen Geschehen erschüttert ist, begann Felix den Spatzen zuzusehen, die im Gebüsch miteinander tändelten. Die Sonne war herausgekommen und malte Lichtkringel auf die Stämme der Bäume, und über das Gras huschten gleichfalls Licht und Schatten. Felix war noch nie in diesem Park gewesen. Das Schlimmste, was ihm zu tun blieb, war, den Park wieder zu verlassen. Seine Mutter hielt Nikolai an sich gepresst, als könne sie ihm das Leben zurückgeben. Und es kam Felix so vor, als habe er bislang sein Leben durchträumt. Aber jetzt kam der Tod und führte ihn aus seiner traumverhangenen, fantastischen Welt in die wirkliche, in der er nicht mehr zu träumen, sondern sich zu entscheiden hatte. Hier begegnet Felix Jussupow zum ersten Mal Rasputin. Als sein Diener Rasputin meldete, sprang Munja auf und Felix sah, dass ihre Hand beim Abstellen der Teetasse zitterte. Felix spürte ihre Erregung und fragte sich, ob Munja insgeheim die Begegnung zwischen ihm und dem Wundermönch fürchtete. Daher stand er ebenfalls auf und blieb hinter Munja im Raum stehen. Und erst jetzt spürte er, dass auch er angespannt war und unzufrieden. Es war ihm, als käme etwas Unangenehmes, Bedrohliches auf ihn zu. Er konnte sich sein Unbehagen nicht erklären. Am liebsten wäre er jedoch durch eine der Terrassentüren verschwunden. Rasputin kam mit seltsam affektierten Schritten auf Felix zugetänzelt, einem Gang, der wohl dazu beitragen sollte, ihn hoffähig zu machen. Mit rauer Stimme sagte er, »Guten Tag, mein Lieber«, und wollte Felix umarmen und küssen, doch Felix wich zurück. Ihm war die Nähe des Mannes zuwider. Wie konnte der von ihm das Einverständnis zu einer derart intimen Geste erwarten? Jäh aufsteigende Wut verstärkte die Ablehnung gegen die Nähe dieses Muschigs. Felix fühlte sich durch Rasputins Zudringlichkeit geschändet. Rasputin grinste ein wenig. Er wandte sich umstandslos Munja und ihrer Mutter zu, zog sie mit selbstsicherer, fast herablassender Weise in seine Arme und küsste sie. Dabei traf Felix ein herausfordernder Blick aus seinen tiefliegenden, grauen Augen, und Felix hatte seinerseits keine Scheu, den vergötterten Gast des Hauses zu betrachten. Rasputin war nur mittelgroß und offenbar kräftig, obwohl sein Körper eher schmal erschien. Unter dem lockeren, seidenen Hemd, den weiten Hosen und den hohen russischen Stiefeln war seine Statur nicht genau auszumachen. Er mochte um die 40 sein. Einen großen Kopf hatte dieser Abgesandte Gottes. Dickes, dichtes und sehr dunkles Haar ließ das Gesicht schmal und lang erscheinen. Er trug, wie alle russischen Bauern, einen kräftigen Bart um Mund und Kinn. Ein Mann also, den er unter normalen Umständen keines Blickes gewürdigt hätte. Der zählte doch gar nicht. Und so einer kam auf ihn zu und wollte ihn umarmen. Absurd. Plötzlich ging Felix eine Beschreibung durch den Sinn, die er einmal auf einem Empfang gehört hatte. Es war der französische Botschafter, der den Wunderheiler als einen großen Mann im schwarzen Kaftan beschrieben hatte. Seine Augen sind von seltsamem Glanz, seltsamer Tiefe und Anziehungskraft. Der Blick ist scharf und zärtlich, harmlos und schlau, direkt und abwesend zugleich. Wenn Rasputin ins Reden kommt, scheinen sich seine Pupillen magnetisch aufzuladen. Scharf und zärtlich, hatte der Botschafter gesagt. Seltsam, da war etwas dran. Rasputin hatte eine Art, Menschen anzusehen, ja, er hatte auch Felix so angesehen. So scharf und zärtlich, so unverschämt, das war es. Er war unruhig, dieser Rasputin, das spürte Felix aus seiner ganzen Körperhaltung heraus. Es war, als wittere er eine Gefahr, als wäre er ständig auf der Hut. Zuallererst müsste der doch Angst haben, dass er sich falsch benehmen könnte. In seinen wachen Augen spiegelte sich aber eher Misstrauen. Doch hier im Haus der Golavinas entspannte er sich schnell. Als sein Diener ihm auf einem Tablett Wein anbot, trank er rasch hintereinander 3 Gläser aus. Dann setzte er sich in einen der großen, weichen Sessel. Es hielt ihn dort aber nicht lange. Er stand mit einer heftigen Bewegung auf und begann wieder, mit seinen eigentümlich tänzelnden Schritten im Salon auf und ab zu gehen und etwas kaum Verständliches zu brummen. Munja, die Generalin und Felix tranken Tee und die beiden Frauen verfolgten jeden seiner Schritte und vor allem seine Worte mit gespannter Aufmerksamkeit. Ich lebe in 2 Welten, müsst ihr wissen, hier in eurer und als Mönch in der Welt der Religion. Und als Mönch frage ich euch, was Gott, also ich meine der lebendige Gott, was der für den gläubigen Menschen bedeutet. Dieser Gott ist nicht der Gott der Minister, der Bischöfe, der Metropoliten oder der Generäle. Nicht einmal der Gott des Zaren ist er und auch nicht euer Gott, hört ihr. Er ist eine furchtbare Macht, ihr werdet es erleben, wenn der göttliche Zorn über euch alle kommt, weil ihr nicht begreift, dass die Natur nicht nur natürlich ist. Kommt mit mir nach Sibirien, dort könnt ihr die Geheimnisse des Lebens belauschen und ihr werdet es erleben, dass die Natur immer von religiöser Bedeutung erfüllt ist. Der ganze Kosmos ist eine göttliche Schöpfung. Die Welt ist aus den Händen der Götter hervorgegangen und deshalb heilig. Warum kriegt einer wie ich bei euch immer so wenig zu trinken? Ah, so ist es recht, ein guter Wein, den ihr da habt. Ist der von der Krim? Komm her, Brüderchen, schenk mir noch mal ein. Ich war in Jerusalem, müsst ihr wissen. Ich habe von den Philosophen gelernt, von den Großen. Sie haben mir gesagt, dass der Mensch nur ein Mensch wird, wenn er die Götter nachahmt. War dieser Bauernschädel in Wahrheit ein sehr kluger Kopf, ein religiöser Philosoph oder ein Scharlatan? Guter Gott, Felix war ratlos. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie Lust haben, noch ein wenig von Felix Jussupow und Rasputin sich anzuhören oder ob Sie noch ein wenig Theorie zum Beispiel über das Schreiben eines solchen Romans oder auch eines Drehbuches. Ich komme ja auch von der Drehbucharbeit, also ich habe mehrere Tatorte geschrieben und eine ganze Menge anderer Drehbücher. Ja, was meinen Sie, Herr Professor Friedrich?
Wir haben noch eine Viertelstunde etwa. Ich denke, es wäre schön, die Gelegenheit zu nutzen, jemand mit Ihrem Hintergrund und Ihrer Erfahrung vielleicht ein bisschen zu befragen und sie zu löchern und ja, mal zu schauen, was hier an Anregungen angekommen ist und wie die Studenten das so wahrnehmen. Erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre Lesung. Ja, Sie haben Auszüge aus diesem Roman jetzt gelesen. Ich würde gerne vorschlagen, dass wir vielleicht einmal ein paar Fragen sammeln, wenn Sie sie haben, zu dem Roman selbst und zu dem Stichwort des Verbrechens, das ja dann wohlweislich noch nicht erzählt wird. Wir müssen ja noch etwas Spannung bewahren, damit wir den Roman vielleicht lesen.
Ja, das sind so meine Tricks, richtig, ja.
Sehen Sie mal, wie schnell ich sowas durchtauche. Ich hätte es nicht anders gemacht, wäre ich Ihnen überlegen. Vielleicht zuerst einmal, haben Sie grundsätzlich Fragen zu dem, was Sie gehört haben, und kriegen Sie den theoretischen Teil am Anfang zusammen mit diesen zwei Blöcken, die Sie nun vorgetragen haben, bekommen haben. So. Ja, bitte.
Mich würde es interessieren, wo Sie Ihre Recherche getrieben haben und aus welchen Quellen Sie da Informationen gezogen haben.
Ich habe natürlich in den Archiven, bei den Antiquariaten, habe ich natürlich sehr viel Literatur gefunden. Es gibt durch die russischen Emigranten, es gibt sehr viele Emigrantenliteratur, und ich war selbstverständlich einige Male in Russland. Ich hatte schon als Autorin öfters die Gelegenheit, in Kiew, in Moskau und auch in St. Petersburg an der Uni zu lesen, bei den Germanisten, und ich bin selbstverständlich dann, bevor ich begonnen habe mit dem Buch, bin ich wieder nach St. Petersburg gefahren, nach Zarskoje Selo. Das war ja der Wohnsitz des letzten Zaren. Der hat nicht mehr im Winterpalast in St. Petersburg gewohnt, weil es zu gefährlich war, oder man hielt es für zu gefährlich. Und er lebte auf dem Land in Zarskoje Selo. Das hieß früher Puschkin, weil Puschkin hat dort gelebt und ist ins Gymnasium dort gegangen. Und Puschkin wird ja in Russland immer noch ganz hoch verehrt, mit vollem Recht. Ich verehre ihn auch. Und auch die Mutter, also Sinaida Yusupova, war eine große Verehrerin Puschkins. Und deshalb zitierte sie ihn ja auch beim Tod ihres Sohnes. Ja, also die Recherche war aufwendig, aber nicht schwierig, weil das Material wirklich greifbar ist.
Ja? Die Frage ist, was ein historischer Roman Russland bietet ja heute auch gegenwärtig sehr viel Stoff für solche, so zum Beispiel Anna Politkovskaja oder so ein Fall. Interessiert sowas auch oder kommt sowas mal von Ihnen? Auch in Vergangenheit?
Ja, das ist, das interessiert mich selbstverständlich und bewegt mich sehr, und die Zustände in Russland, ich meine, die können einen ja eigentlich nur zu Tränen rühren. Weil es hat sich im Grunde nur das Gesicht etwas verändert, aber die Verhältnisse sind ja keineswegs besser geworden als zur Zarenzeit. Die Schere klafft genauso weit auseinander, wenn Sie in Moskau oder St. Petersburg durch die Straßen gehen. Da kommen diese Oligarchen in ihren Luxuskarossen, die sind so unverschämt, die fahren auf die Gehsteige ihre Frauen kaufen in den Geschäften, und die Verkäufer tragen ihnen die Tüten hinten nach ins Auto, und dann steht daneben die alte Frau mit den dick geschwollenen Beinen und hat ein kleines Sträußchen Blume in der Hand und möchte das gerne verkaufen. Also es ist schon sehr bitter, und von daher bewegt mich das natürlich, aber darüber zu schreiben, das ist für mich eine Sache der Journalisten, weil das gehört zu der schnellen Arbeit. Ja, bitte?
Ich wollte nur sagen, dass wenn letzte 5 oder 6 Jahren es ist besser geworden in Russland, und dass wir sie jetzt beschrieben haben, das gilt genauso für alle anderen großen Städte wie New York oder wie London, das kann man überall sehen, das ist nicht nur in Russland so.
Also, sicher haben Sie recht, es gibt hier schon auch ein paar Leute, die ihre fetten Autos rücksichtslos auf den Gehsteig stellen, da haben Sie vollkommen recht. Aber mir ist es eben dort sehr aufgefallen. Und vielleicht nimmt man es auch in einem anderen Land mehr wahr. Das kann gut sein.
Bei dem Aktualitätsbezug würde mich interessieren, ich glaube nicht, dass man historische Romane schreibt in dem Bewusstsein, sie haben nichts mit der heutigen Welt zu tun, oder?
Nein, keineswegs. Im Gegenteil, ich denke, dass die Historie, es ist doch immer ein Spiegel der Gegenwart. Es ist doch nicht so, als würden die Menschen sich ändern oder verändern. Und ich bin immer fasziniert von der Historie, weil ich immer wieder lerne, wie sehr sich doch alles wiederholt und dass eigentlich, wie gesagt, unsere heutige Welt anders ausschaut, aber im inneren Circle hat sich nicht viel geändert. Und ich denke, wenn wir aus der Historie auch nicht lernen und nicht lernen wollen, dann wird sich in der Tat auch nie was ändern.
Halten Sie den historischen Roman vielleicht auch als ein Mittel, ein Medium, Leute sozusagen durch die Hintertür anzusprechen und denen vielleicht ein paar solcher Grundprobleme, die immer wieder da sind, näher zu bringen und damit die Augen zu öffnen dafür, dass Sie sie heute immer noch finden können?
Ja, schön wär's. Man hat als Autor, hat man sicher auch den Impetus, irgendwo und man hat ja selber auch, also ich habe sehr, sehr viel gelernt aus dem Studium der Romane Fontanes vor allen Dingen und ich denke, Literatur kann nicht wirklich etwas bewirken, daran glaube ich nicht, aber man hofft es halt immer wieder und außerdem möchte ich als Asta Scheib, ich möchte meine Leser einfach beschenken mit dem, was ich erfahren habe, so ganz schlicht, weil ich davon ausgehe, ich bin ja von Haus aus Journalistin lange Jahre gewesen und ein Chefredakteur der Times hat mal gesagt, wahrer Journalismus ist, seine Leser davon zu unterrichten, was einem selber auf den Nägeln brennt, ja. Und das ist ein Statement, das hat mir eingeleuchtet und so arbeite ich eigentlich, weil ich gehe davon aus, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, ich habe keine Obsessionen, jedenfalls mir nicht bewusst, vielleicht empfinden andere mich so, aber mir jedenfalls nicht bewusst. Und ich denke, es gibt einige Menschen auf dieser Welt, die sich für das interessieren, wofür ich mich interessiere. Und ich habe mich auch nicht ganz geirrt.
Ja, haben Sie noch Fragen an Frau Scheib? Ja, bitte.
Ich habe eine Frage zu dem Anarchie, der Professor Forensik, richtig? Was halten Sie denn von seiner Theorie, fand ich interessant, Funktion des Bösen oder Funktion des Verbrechens? Man kann ja auch sagen, Funktion des Terrorismus heute. Also ist es ein gesellschaftliches Fundament, um es weiterzutreiben? Oder ist es sehr wichtig für die Gesellschaft, für uns?
Also ich kann das akustisch.
Versuch es mal zu übersetzen. Sie wurden angesprochen auf die Ausführungen am Anfang von dem Herrn Rasch, hieß er, ja, der dem Bösen ja eine Funktion zuwies, im Grunde eine gesellschaftliche Funktion. Und da war nun die Frage, ob das beispielsweise auch auf aktuelle Entwicklungen zutrifft, beispielsweise den Terrorismus. Ob man den unter dem Stichwort Verbrechen allein fassen kann, da habe ich so meine Zweifel, ja, aber nehmen wir es mal hin.
Ja, ich denke, dass Rasch davon ausgeht, dass eben auch ein sogenannter Verbrecher oder Krimineller mit anderen Maßstäben gemessen eben kein Krimineller ist. Das ist die Grundlage seiner Thesen und das würde der mit Sicherheit auch auf Terroristen anlegen. Dass er sagen würde, mit anderen Maßstäben gemessen ist auch Terrorismus kein Verbrechen.
Ich glaube, mit den Maßstäben der Terroristen selber ist es schon keiner. Ne?
So ist es, ja.
Die erleben sich nicht als Verbrecher, sondern als Widerstandskämpfer oder was auch immer. Ne? Befreiungskampf und so weiter. Wenn Sie historisch das verfolgen, es gab hin und wieder ja erfolgreiche Befreiungskämpfe, die mit terroristischen Methoden geführt wurden. Und dann gab es einen Umsturz und dann war auf einmal das, was zuvor Terrorismus galt, die Grundlage für einen neuen Staat.
Ja, oder wenn Sie zum Beispiel den Mord an Ceausescu und seiner Frau nehmen, der wurde herbeigesehnt, ja. Also Mord hat immer, wird immer an der Gesellschaft gemessen und ein Tyrannenmord, ja, der wird oft von ganzen Völkern herbeigesehnt und er ist dennoch ein Mord nach unseren jetzigen Maßstäben.
Ja, wären die Attentate auf Hitler geglückt?
Das wollte ich jetzt gerade auch als weiteres Beispiel, wenn Sie Stauffenberg annehmen. Er hat unser aller Sympathie. Und wie glücklich wären wir, wenn Hitler gestorben wäre und nicht Stauffenberg. Also den Wilfried Rasch kann man nur empfehlen. Der hat zwar im ersten Moment, denkt man, sind kühne Thesen, aber der weiß, wovon er redet. Also ich lese den wahnsinnig gerne, wenn es jemanden interessiert, kann man natürlich erwerben.
Ja, jetzt gehen wir gleich mit zwei Lektüreanregungen nach Hause. Einmal den Herrn Rasch und dann beschäftigen wir uns mit Forensik. Und wem das zu trocken ist, ich glaube, der kann die gesellschaftlichen und psychologischen Hintergründe eines Verbrechens aus einem Roman und dann solch einem womöglich sich klarer und leichter erschließen als durch ein Buch über Forensik. Ich glaube, das ist die Stärke des Geschichtenerzählens, dass man auf dem Weg aller Theorie überlegen sein kann und die Leute den Menschen, den Lesern ein Bild vor Augen führt, was stärker wirkt als die theoretische Untersuchung. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Scheib, und Ihnen einen schönen Abend.